Wenn man mit Menschen über den Glauben spricht, jetzt auch gerade mit Menschen, die mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun haben, dann überlegt man ja immer wieder so, warum soll man glauben? Gibt es gute Argumente dafür? Gibt es gute Argumente auch dagegen? Dann kann man das auf unterschiedlichen Ebenen auch machen, darüber diskutieren und nachdenken. Also eine Ebene, ich sag mal, ist eher so auf der kognitiv-intellektuellen, vielleicht philosophischen Ebene. Da geht es dann um Gottesbeweise, was spricht dafür, dass es Gott gibt, was spricht dagegen, dass es einen Gott gibt. Und das ist ja auch dann sehr interessant. Man kann aber auch existenziell an die Geschichte rangehen. Also ich sag mal, von dem, was uns Menschen dann auch existenziell betrifft. Also warum ist es gut, an Gott zu glauben? Was bringt es? Warum ist es gut, nicht an Gott zu glauben? Und was ist da hilfreich? Und es gibt viele gute Gründe, nicht an Gott zu glauben. Also wer nicht an Gott glaubt, der hat es manchmal im Leben natürlich irgendwie ein bisschen schwerer, aber er hat es sehr oft auch leichter im Leben. Denn er muss sich eine Frage nicht stellen, und das ist eine Frage, die in allen, ich sag mal, Religionen gestellt wird, in, ich sag mal, allen Lebensanschauungen, die davon ausgehen, dass es etwas Größeres gibt als den Menschen selbst. Und die Frage lautet eben, wie lebe ich eigentlich Gott wohlgefällig? Darüber muss sich der, der nicht an Gott glaubt, keine Gedanken machen. Und er kann dann vielleicht auch ganz anders, vielleicht würden einige sagen, befreiter leben, offener leben. Die Frage danach eben, wie lebe ich eigentlich Gott wohlgefällig, ist natürlich eine Frage, die Menschen sich stellen, die Gott in ihrem Horizont dann haben, die mit Gott rechnen und die auch dann darüber nachdenken, dass man sich vielleicht eines Tages auch vor diesem Gott verantworten muss. Wie lebe ich eigentlich Gott wohlgefällig? Am vergangenen Donnerstag haben wir in der Bibelstunde über einen Text nachgedacht aus dem Matthäusevangelium, aus dem Kapitel 25. Das ist ja so die große Endzeitrede. Ich vermute mal, die meisten von euch kennen ja auch kennen ja dieses Kapitel dann auch, die einzelnen Geschichten. Und die eine Geschichte, die ja dann sehr bekannt ist, ist die Geschichte eben vom Endgericht, wo alle Völker so stets hier vor Gott offenbar werden. Jesus sitzt dann auf dem Thron und dann wird eingeteilt zu Rechten und zu Linken. Die, die zur Rechten sitzen, das, oder die zur Rechten gehen, das sind dann die Schafe, und die, die zur Linken gehen, das sind dann die Böcke. So ist die Einteilung dort. Und wir haben am Donnerstag so ein bisschen darüber nachgedacht, was ist das eigentlich mit den Schafen und den Böcken, was ist das eigentlich mit rechts und links? Ist ja auch ganz interessant, aber das Eigentliche ist eben, was in dieser Geschichte dann erzählt wird. Es gibt eben diese Einteilung. Und die Einteilung eben zur Rechten und zur Linken ist eben eine Einteilung, die eben danach fragt, na, wie hast du denn Gott hast du Gott wohlgefällig gelebt? Ich habe schon gesagt, man muss diese Geschichte auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber da werden wir heute Morgen nicht weiter drüber nachdenken. Aber es ist eben am Ende die Frage, und das ist das, was uns in dieser Geschichte begegnet, eben nicht danach, was hast du geglaubt im Sinne von, was hast du bekannt? Natürlich gibt es diese Geschichten auch, wo Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Das ist ja auch ein Gedanke, der da vorkommt. Aber in dieser Geschichte im Matthäusevangelium, Kapitel 25, geht es eben nicht danach, was für ein Bekenntnis hattest du. Hast du theologisch alles einigermaßen richtig verstanden? Hast du an die Trinität geglaubt? Und nein, es geht um etwas ganz anderes. Und dann erzählt Jesus eben die Geschichte, weil die, die zur Rechten sind, die fragen, warum eigentlich? Und Jesus sagt, ich war nackt und ihr habt mich gekleidet, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich habe im Gefängnis gesessen und ihr habt mich besucht, ich war krank und habe da niedergelegt und ihr habt euch um mich gekümmert. Und sie sagen, wann war das denn? Und dann eben diese Aussage, alles das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und die zu Linken kommen dann und fragen sich auch, warum denn wir jetzt auf dieser Seite? Und Jesus sagt, ja, ich war krank und euch war es egal. Ich hatte Hunger und es hat euch nicht gejuckt. Ich bin verdurstet und ihr habt eure eigenen Partys weitergefeiert. Ich saß im Gefängnis und ihr habt nur den Stab über mich gebrochen. Und sie sagen, Jesus, wann haben wir das denn getan? Wir können uns gar nicht daran erinnern. Und er sagt, ja, alles das, was ihr einen meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich habe am Donnerstag dann schon angekündigt, dass man entweder dann hier sein sollte, also am heutigen Sonntag, oder das hinterher sich angucken sollte, weil diese Geschichte kann einen auch richtig, ich sag mal, auf einen Acker führen, der am Ende nicht gesund ist und der nicht lebensfördernd ist. Die Geschichte oder das Thema, um das es ja heute geht, ihr habt das ja am Anfang schon mitbekommen, heißt Glaube und Werke. Und wir haben diese Verse aus dem Jakobusbrief gehört, für viele auch ein Brief, mit dem sie nicht viel anfangen können. Luther hat es ja schon eine wahrhaft strohende Epistel genannt, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben diese Verse aus dem Jakobusbrief gehört und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr diese Verse hört. Ich weiß, wenn man also mit diesem, ja nicht nur Gedanken, mit dieser Wirklichkeit groß wird, dass da ein Gott ist, der auf einen sieht, dann sind diese Verse eben irgendwie so ein bisschen beklemmend. Und Jakobus schreibt ja dann an dieser einen Stelle, dass der Mensch eben, und das ist eben wichtig, das auch nochmal genau zu hören, dass der Mensch eben durch die Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Der Mensch wird durch die Werke gerecht und nicht nur durch den Glauben allein. So, wem geht's dabei gut? Also Jakobus, er hat ja eine ganz unterschiedliche Gemeindesituation, also vom Hintergrund der Glaubenden hineingeschrieben. Jakobus beschreibt hier etwas, wo wir irgendwie sagen, also Glauben allein, so sagt er es, reicht nicht. Es kommt auch auf deine Werke an. Na, da kann man ja frohgemut ins Gericht gehen. Menschen, die unschuldig vor Gericht stehen, die sind ja meist entspannter als die, die wissen, dass sie etwas verbockt haben. Also, dass sie zu Recht angeklagt sind. In Deutschland ist es ja so, dass man sich ja verteidigen kann, man muss sich nicht selber belasten und. Und manchmal hofft man ja dann, obwohl man weiß, dass man irgendwie etwas verbrochen hat, dass das irgendwie nicht ans Tageslicht kommt. Dass das irgendwie durch irgendwelche Umstände dann nicht ins Gewicht fällt. Dass man dann eben nicht darauf, oder davon belastet wird, dass man in seinem Leben dieses oder jenes falsch gemacht hat. Und manchmal hat man dann Glück und es kommt aus irgendwelchen Gründen zu einem Freispruch und man weiß selber, verdient haben wir einen Freispruch immer, aber irgendwie, ob es so richtig gerecht ist. Wenn man eine weiße Weste hat, dann geht man entspannter in solche Situationen hinein. Wenn man aber, so sagen wir das ja, Dreck am Stecken hat, dann ist immer die Frage, ob das wohl rauskommt. So, und jetzt überlegen wir mal. So ein Richter ist ja jetzt nicht allwissend. Aber so ist ja die Geschichte im Matthäusevangelium, so erzählt Jesus die Geschichte im Matthäusevangelium. Wir stehen alle vor Gott. Und was glaubst du eigentlich in der Situation, was alles nicht rauskommt? Was Gott nicht weiß von dem, was du getan hast? Also es geht nicht darum, was jetzt die Ehefrau oder der Ehemann nicht weiß. Die wissen ja auch nicht alles. Was der Pastor weiß, der weiß auch nicht alles. Was Freunde und so. Aber was meinen wir eigentlich, was eben da oben, wenn wir alle offenbar werden, irgendwie so wir vor Gott verheimlichen können. Ist wahrscheinlich nicht so viel. Ich befürchte nichts. Also alles wird offenbar werden. Alles wird eben dann auch sichtbar werden. Und in Matthäus 25 oder jetzt Jakobus sagt eben, nicht der Glaube allein, sondern die Werke machen dich gerecht. Das kannst du ja schon mal kurz durchrechnen irgendwie und das auch auf eine Waage legen, meinetwegen von Justitia oder wem auch immer. Pff. Das wird ein Staunen geben. Ein Köpfe verdrehen, so heißt es in einem Lied. Also ich glaube, wir alle, wenn wir dann vor dieser Tür stehen und unsere Wartenummer oder unser Name aufgerufen werden, gehen dann schwitzend da rein, oder? Ja, wenn das so ist, wie Jakobus das sagt, nicht der Glaube allein, sondern die Werke machen gerecht. Okay, aber zum Glück gibt es ja den Apostel Paulus. Der hat den Römern geschrieben, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Boah, jetzt überlegt mal, es gäbe nur den Jakobusbrief in der Bibel. Und der Apostel Paulus wäre nicht hineingekommen. Und natürlich, deswegen hat der Jakobusbrief auch seinen schlechten Ruf. Einige hätten ihn gar nicht mit hineingenommen in die Bibel. Jesus kommt ja auch überhaupt nicht vor und. Aber das ist so die Spannung, die uns begegnet. Wir wissen ja bei vielen Büchern, auch bei Jakobus, eben nicht so hundertprozentig, wie es das mit der Verfasserschaft ist und. Und wir können sagen, okay, vielleicht mit Recht wandert er in der Bibel, im Neuen Testament, dann eher nach hinten. Ich bin ja keiner, der sagt, die Bibel ist jetzt unfehlbar und Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe ist so, wie es da steht. Nein, ich sage, Bibel muss man schon, also auch so würde ich das dann auch beschreiben, intelligent lesen und mitdenken. Ich glaube aber, dass der Heilige Geist schon mit am Wirken war, als damals, waren es meist Männer, vielleicht waren auch ein paar Frauen dabei, wenn nicht im Hintergrund auf alle Fälle, der Heilige Geist mitgewirkt hat, als die Bibel dann zusammengefasst wurde in ihrem Kanon und der Heilige Geist auch seine Finger im Spiel hatte, dass der Jakobusbrief mit in die Bibel hineinkommt. Ob man dann alles so für bare Münze oder 1:1 nehmen muss, ist ja nochmal eine andere Frage. Wir merken, wenn wir diese beiden Texte so sehen, also einmal Jakobus, einmal Paulus, dass wir eigentlich sagen müssten, es ist doch ein Widerspruch. Jakobus sagt eben, nicht nur durch den Glauben, sondern die Werke, auch die sind entscheidend. Und Paulus sagt, nee, nicht durch das Gesetzes Werk, sondern allein durch den Glauben. Und Jakobus sagt, nicht allein durch den Glauben. Ja, und jetzt kann man sich dann suchen, welchen Text man eben lieber mag. Und so kann man mit der Bibel umgehen und dann irgendetwas einfach so zur Seite schieben und man hat weiter da nichts mit zu tun. Wie gesagt, ich glaube, dass der Heilige Geist schon seine Finger hier auch im Spiel hatte, als die beiden Texte dann auch so in die Bibel hineingenommen wurden. Und deswegen ist es lohnend, auch nochmal darüber nachzudenken, was denn hier dann auch gemeint ist. Wenn es in der Bibel um Werke geht, im Griechischen ist das Ergon, das ist so das Wirken, das ist die Arbeit, dann geht es zuallererst eben auch, und das ist ja das, was wir unter Arbeit auch verstehen, dann geht es darum, was die Wirkung des Menschen ist durch sein Tun. Nächste Woche nehme ich an einer Werkstatt teil. Das ist hier wieder ein neuer Begriff, seit wann es den gibt. Also Werkstatt. Das ist dann keine Werkstatt, weil da macht man sich die Hände schmutzig, so muss es heißen. Und so eine Werkstatt, das ist dann, glaube ich, eher was für Intellektuelle, die sich nicht die Hände schalten. Aber ich weiß auch nicht so genau. Also eine Werkstatt, da sollen Menschen eben zusammenkommen, um miteinander etwas zu bewirken. Und das ist das, was Werk eigentlich auch meint, wenn man darüber nachdenkt. Eben das ist zum Beispiel dieser Begriff Werkstatt. Da geht man hinein und man nimmt Sachverstand und die Fertigkeit seiner Hände mit und dann schafft man etwas. Dann schafft man ein Werk. Das muss jetzt nicht immer irgendwas mit Schmutz zu tun haben. Wir reden ja auch zum Beispiel in der Musik oder so von einem Werkeverzeichnis. Da ist dann zusammengefasst eben, was ein Künstler, was ein Komponist eben so erschaffen hat. Also das Werk ist immer das, was durch das Wirken des Menschen dann in diese Welt hineinkommt. Und darum geht es. Und wenn wir dann zum Beispiel den Text aus dem Matthäusevangelium lesen, von Jesus, wo er sagt, das, was ihr getan habt, dann kann man, also was ihr mir getan habt oder was ihr nicht, mir nicht getan habt, dann kann man natürlich sehr schnell auch an diesem Punkt sein, dass man bei diesem Gedanken ist, ja, was habe ich denn getan? Und wenn man dann Jakobus dazu nimmt, dann weiß man, was ich Falsches oder was ich nicht getan habe, das wird mir mal wirklich irgendwann zu einem Problem werden. Und ihr, die ihr ja dann auch vielleicht von klein auf in Gemeinde gelebt habt, mit Glauben groß geworden seid, habt das ja bestimmt auch mal erfahren, vielleicht nicht im eigenen Leben, aber bei anderen, dass das etwas sein kann, was das Leben wirklich auch belastet. Was die Psyche auch irgendwie so ein bisschen begrenzt und beschränkt. Der in seinem Leben darauf geworfen ist, zu schauen, was sein Werk ist, also was sein Wirken hervorgebracht hat, der lebt höchstwahrscheinlich besser ohne Gott. Der hat dann auch nochmal ein schlechtes Gewissen und, aber der muss sich dann am Ende aller Tage nicht vor dem verantworten, der wirklich alles weiß und alles gesehen und alles mitbekommen hat. Aber kann es das sein? Und warum spricht der Apostel Paulus dann davon, dass er gewiss ist, dass wir gerecht werden ohne das Gesetzeswerk allein durch den Glauben? Was Jakobus hier vor Augen hatte, war so eine Spannung eben zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Man kann ja immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen, einmal auf der jüdisch-christlichen, einmal auf der heidenchristlichen Seite. Was der Jakobus vor Augen hatte, war wohl, dass er irgendwie wahrgenommen hat, dass aus dem Glauben eben rein eine, ich sag mal, eben intellektuelle Geschichte gemacht wurde. Dass gesagt wurde, Glauben ist am Ende einfach das, was ich denke und dann vielleicht bekenne. Aber da lesen wir an vielen Geschichten, und das fängt eben im Alten Testament auch an, dass das zu wenig ist. Also wer die Gottesbeziehung und den Glauben allein darauf reduziert, ich muss ein richtiges Bekenntnis haben, der wird beim Lesen der Bibel immer wieder darauf gestoßen, dass das nicht alles ist. Schon im Alten Testament gibt es eben die Kritik Gottes an dem Gottesdienst, an Israel, dass sie natürlich schöne Gottesdienste feiern, aber dann ist auch Feierabend. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann ist das auch mit der Gottesbeziehung irgendwie mehr oder weniger so in diesem Sinne erledigt, dass ja, das nicht weitergeht. Und auch Jesus redet ja davon, dass der Glaube auch immer eine Wirkung hat. Und das Entscheidende daran ist, und das ist auch die große Frage danach, ob das etwas ist, was dann das Leben frei macht oder ob das etwas ist, was das Leben krank macht. Das Entscheidende ist, wie ich dieses Wirken verstehe. Und dieses Werk, dieses Wirken, wovon Jakobus auch spricht, ist eben nicht das, was du dir vornimmst, in der nächsten Woche irgendwie besser oder anders zu machen. Nein, das Werk und das Wirken, von dem der Jakobus spricht, ist immer eine Auswirkung. Nicht deine Erkenntnis, ich muss dies anders oder so oder besser machen und dann strengt man sich an. Nein, das, wovon die Bibel spricht, eben eigentlich vom Anfang bis zum Ende, ist nicht das Wirken des Menschen, sondern die Auswirkung der Wirklichkeit Gottes im und durch den Menschen. Darum geht's. Und da sagt Jesus schon, ein Baum, der keine Früchte bringt. Ja, was ist das für ein Baum? Das ist ein toter Baum. Dann wartet man vielleicht noch mal ein Jahr auf die nächste Saison, und wenn man merkt, da kommt nichts, sagt er, dann wird er abgeschlagen und ins Feuer geworfen. Weil ein Baum, der keine Früchte bringt, ist tot. Und in diesem Sinne sagt Jakobus auch, der Glaube, der keine Werke hervorbringt, aber nicht im Sinne eines Werkes, sondern einer Auswirkung, das ist ein Glaube, der tot ist, weil er sagt, das kann gar nicht sein, wenn Gott in unser Leben hineinkommt, wenn Gott in mein, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, dann hat das eine Auswirkung, dann wirkt sich das aus. Das geht gar nicht anders. Das ist, könnte man sagen, ein Naturgesetz. Und das ist dann das Problem, von dem Paulus spricht, von dem Jesus gesprochen hat und am Ende auch Jakobus hier spricht. Wenn in unserem Leben, wenn sich in meinem Leben etwas nicht auswirkt, dann liegt das nicht daran, dass ich so ein schwacher Mensch bin, dass ich mir das nicht genug vorgenommen habe und nicht einen festen Willen gehabt habe und das in die Tat umsetzen konnte. Nein, wenn sich in meinem Leben etwas nicht auswirkt, dann hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass die Kraft, die in mir wirken will, eben nicht zu diesem Punkt kommt, wo sie sich auswirken kann. Und deswegen, wenn man für sich selber dann darüber nachdenkt, warum es im Leben so oder so ist, dann, also im Punkt der Wirkung und der Auswirkung, also dass man damit unzufrieden ist, dann geht es nicht darum, irgendwie so ein frommes Trainingscamp zu besuchen, wie wirke ich jetzt irgendwie vollmächtiger? Wie kriege ich mich irgendwie besser in den Griff und kann? Das sind alles Dinge, die, ja, das kann man machen, ist auch mitunter hilfreich, aber man muss aufpassen, dass das nicht krank macht. Nein, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da könnte noch mehr sein, geht das nur auf eine Weise, dass wir Jesus mehr suchen, dass wir Jesus in unserem Leben mehr suchen, dass wir Jesus in dieser Welt mehr suchen, weil das ist die Kraft, die durch uns sich auswirkt in das Leben und in diese Welt hinein. Der Weg ist eben nicht, okay, ich lerne jetzt dazu und mache dann dies, mache dann das. Das kann man auch alles machen. Ist auch etwas, was zum Leben dazugehört. Aber das, wovon die Bibel spricht, wovon Jesus spricht, wovon Jakobus spricht, wovon Paulus spricht, da geht es dann immer darum, dass man den sucht, der in einem diese Kraft dann entfacht, dass sich etwas auswirkt, dass mein Leben Früchte bringt. Und dann geht es immer nur darum, dass wir Jesus suchen. Dass wir Jesus neu entdecken, dass wir Jesus mehr in unser Leben hineinlassen. Und bei diesem Text hier, den wir gehört haben aus dem Jakobusbrief, geht es am Ende eben auch um die Frage, was wünschst du dir eigentlich für dein Leben? Reicht dir das, was du an Auswirkungen hast? Reicht dir das? Ist dir das genug? Dann ist ja in Ordnung. Wenn du sagst, okay, aber ich träume ja immer von einer anderen Welt und von einer anderen Wirklichkeit und frage mich, was würde wohl passieren, wenn ich zu meinem Herrn sage, ja doch, ein bisschen ging noch, ein bisschen mehr von dieser Auswirkung aus der Beziehung zu dir, das ging noch. Das würde mir guttun, würde der Gemeinde guttun, würde dieser Welt guttun. Und ein bisschen ging noch. Ich glaube, ein bisschen könnte ich auch noch. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Jakobus wollte seinen Lesern dann das irgendwie mit auch auf den Weg geben, dass Gott eigentlich viel mit seiner Gemeinde und mit seinem Volk vorhat in dieser Welt. Nicht in dem Sinne, dass wir mit Zähneklappern am Ende durch diese Tür gehen, wo danach der Richter sitzt, der alles über mein Leben weiß. Der sitzt da und der weiß auch alles über mein Leben. Und es wird auch alles offenbar werden. Aber da müssen wir keine Angst haben, denn in dem Augenblick, wo alles offenbar wird, was ich bin und was in meinem Leben war, also in dem Augenblick, wo ich im Endeffekt nackt und bloß vor ihm stehe, da steht mein Herr Jesus neben mir und hüllt ja, seinen Mantel der Liebe um mich. Und sagt, es war nicht gut, das wissen wir beide. Aber jetzt ist es gut, weil du am Ziel angekommen bist. Wir brauchen vor dem Gericht keine Angst haben. Brauchen wir nicht. Auch wenn wir dann hören werden, da habe ich an der Straße gelegen und du bist vorbeigegangen. Da war ich hungrig und du bist dann, weiß ich noch, bei McDonald's rein und ich war dir egal. Ich habe im Gefängnis gesessen und war allein. Ich war krank und elend und bin alleine gestorben. Ja, das wird dann auch alles auftauchen. Aber das ist dann dieses Lied, dass Christi Wirklichkeit eben das ist, was mich bedeckt und das mich kleiden wird. Also deswegen habt keine Angst vor diesem Tag. Ein bisschen flau im Magen, ja, aber ihr müsst keine Angst haben. Denn der, der euch dort erwartet, das ist der, der euch mit Liebe begegnen wird. Aber dennoch die Frage, darf es noch ein klein bisschen mehr sein von meiner Wirklichkeit in deinem Leben, damit sie vielleicht noch ein bisschen mehr auswirken kann von meiner Herrlichkeit in dieser Welt? Das ist eine Frage, die jeder von uns dann für sich beantworten kann, darf und muss. Und ich lade euch ein, dass wir einige Augenblicke der Stille haben, wo jeder für sich ja darüber nachdenken kann. Darf es noch ein bisschen mehr sein von meiner Wirklichkeit in deinem Leben? Lass uns beten und wer das leise oder laut tun möchte, kann das gerne tun.